SRF 1.
Willkommen zum Rendezvous von Schweizer Radio. Wichtige Entscheide fallen im Ständerat. Doch kein Zustupf an die AHV.
Lasst uns das Problem der Altersvorsorge strukturell, gut überlegt und ganzheitlich angehen, nicht mit Notfallübungen und einem Budget und einem Gesetzesmurks.
Mit den gut 440 Millionen Franken werden jetzt Schulden abgebaut und nicht die AHV saniert. GPS-Peilsender für IV-Rentner. Bei Verdacht auf Missbrauch der IV dürfen Sozialversicherungen möglichst alle Register ziehen können.
Der Bezug von unrechtmäßig erworbenen Renten und Kapitalien sind keine Kavaliersdelikte.
Sie möchten, die Mehrheit möchte, Maßnahmen ergreifen, die weitergehen als der Bekämpfung des Terrorismus.
Die Debatte im Ständerat. Der Sturm störte unseren Schlaf, erforderte am Morgen ein Todesopfer, sorgte für tausende Stromausfälle und Behinderungen beim Flugverkehr. Und Theresa May geht politisch angeschlagen an den EU-Gipfel zum Brexit. Was ist am Gipfel zu erwarten? Wir fragen im Tagesgespräch David McAllister, den CDU-Politiker mit britischen Wurzeln, der nah dran ist an den Brexit-Verhandlungen. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Die SVP und die SP waren sich einig und der Nationalrat auch. Die 442 Millionen Franken, die nach dem Nein zur Rentenreform frei geworden waren, sollten in die AHV gespeist werden im Budget. Die zwei Parlamentskammern stritten darüber, doch der Ständerat blieb bei seiner Meinung, das Geld geht in den Schuldenabbau. Damit ist das Bundesbudget fürs kommende Jahr beschlossen. Priscilla Inboden.
Die Mehrwertsteuermillionen waren eigentlich für die Rentenreform vorgesehen. Da diese an der Urne abgelehnt wurde, wurden sie frei. Die SP und die SVP wollten sie in den AHV-Fonds einlegen, als Zeichen, dass sich das Parlament weiterhin um die Zukunft der Renten sorgt. SP-Ständerat Paul Rechsteiner erklärte:
Das wäre ein gutes Signal für die Rentnerinnen und Rentner. Es wäre ein gutes Signal für die künftigen Rentnerinnen und Rentner.
Er setzte sich damit aber nicht durch. Viele bürgerliche Ständeräte wiesen darauf hin, dass die 370 Millionen Franken keine Probleme lösen würden. Sie entsprechen nicht einmal 1% der jährlichen AHV-Ausgaben. CVP-Ständerat Konrad Graber sagte:
Es wäre das erste Mal, dass wir einen dreistelligen Millionenbetrag verabschieden, ohne über ein Gesamtkonzept zu fügen, ohne eine echte Wirkung zu erzeugen.
Weiter wehrten sich die Ständeräte dagegen, etwas ins Budget zu schreiben, das noch eine gesetzliche Grundlage braucht. Das wäre bei der AHV-Einlage der Fall gewesen. FDP-Ständerat Raphael Comte meinte:
Que voter un budget illégal, ce serait sans doute aussi une première dans l'histoire de ce Conseil et de ce Parlement.
Das hieße eigentlich, ein illegales Budget zu verabschieden, was historisch gewesen wäre. Diese Argumente überwogen. Der Ständerat verwarf mit dem AHV-Vorschlag aber auch gleich das gesamte von der Einigungskonferenz erarbeitete Bundesbudget. Aber ein Budget kommt trotzdem zustande. Wo es Differenzen gab, gilt einfach der tiefere Betrag. Und die AHV-Millionen, die fließen in den Schuldenabbau.
Priscilla Inboden. Die weiteren Meldungen bringt uns nun Rebecca Villiger.
Der Sturm, der in der Nacht und am Morgen über die Schweiz gefegt ist, hat ein Todesopfer gefordert. In Rien bei Basel wurde eine Frau von einem entwurzelten Baum erschlagen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das Tief mit Regen- und Windböen bis 140 km pro Stunde hatte Behinderungen im Flug-, Bahn- und Schiffsverkehr zur Folge. Auf dem Flughafen Zürich konnten einige Flugzeuge nicht starten, weil wegen des starken Windes eine Enteisung nicht möglich war. Im Bahnverkehr fielen am Morgen mehrere Züge zwischen St. Gallen und Zürich aus und die Appenzeller Bahn stellte den Betrieb zwischen Weissbad und Wasserauen ein. Auf dem Bodensee fuhren die Fähren zwischen Romanshorn und Friedrichshafen vorübergehend nicht. Die zentralschweizerischen Kraftwerke meldeten mehrere Stromausfälle wegen des Sturms in der Region Entlebuch-Wolhusen. Wenn Banken Kredite vergeben, schaffen sie mehr Geld, als in ihren Kassen liegt. Das will die sogenannte Vollgeldinitiative unterbinden, mit der sich der Nationalrat als Zweitrat beschäftigt hat. Das Volksbegehren sei ein gefährliches und unnötiges Experiment, meinte die grosse Mehrheit des Rats. Es sei nicht bewiesen, dass Vollgeld künftige Finanzblasen und Krisen verhindern könne. Der Nationalrat empfiehlt, die Initiative mit 165 gegen 10 Stimmen abzulehnen. Die Schweizerische Nationalbank SNB belässt ihre Geldpolitik unverändert. Wer bei ihr Geld parkiert, muss weiterhin Negativzinsen zahlen. Auch der Leitzins bleibt unverändert. Zwar habe sich der Schweizer Franken etwas abgeschwächt, die Lage bleibe aber unsicher. Experten hatten diese Entscheide der SNB erwartet. Sie rechnen frühestens Ende nächsten Jahres mit einer Zinserhöhung. Die Grossbank UBS meldet einen personellen Wechsel im Bereich Vermögensverwaltung. Jürg Zeltner, der die UBS Vermögensverwaltung 9 Jahre lang leitete, trete zum Jahresende zurück und werde die Bank im kommenden Jahr verlassen. Zu seinem Nachfolger sei Martin Blessing ernannt worden, teilt die UBS mit. Der 54-jährige ehemalige Chef der Deutschen Commerzbank leitet seit September 2016 das Schweizer Geschäft der UBS. Über die Gründe für den Wechsel steht in der UBS-Medienmitteilung nichts. Die Gewalt gegen die muslimische Minderheit der Rohingya in Burma fordert mehr Todesopfer als bisher bekannt. Das schreibt die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in einem Bericht. Allein im ersten Monat nach Beginn einer Armeeoffensive seien mindestens 6.700 Menschen getötet worden, heißt es. Burmas Regierung spricht von 400 Toten. Ende August verübten Rohingya-Rebellen Anschläge auf Posten von Armee und Polizei in der Provinz Rakhine. Laut Menschenrechtsorganisationen griff Burmas Armee danach die Dörfer der Rohingya an. Tausende Häuser wurden niedergebrannt, die Bewohnerinnen und Bewohner vertrieben. Nach Angaben der Ärzte ohne Grenzen flohen seither fast 650.000 Rohingya von Burma nach Bangladesch. In Somalia sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 17 Polizisten getötet worden. Laut den Behörden zündete ein Attentäter in einem Ausbildungszentrum der Polizei einen Sprengstoffgürtel. Zum Anschlag bekannte sich die islamische Terrormiliz Al-Shabaab. Das Wetter heute Nachmittag und morgen fällt zeitweise Niederschlag. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 500 und 1100 Metern. Besonders morgen gibt es längere, trockene und teilweise auch sonnige Abschnitte. In Tessin scheint heute und morgen häufig die Sonne. Es ist windig mit Höchsttemperaturen um 6 Grad.
Da ist die Frau, die schwere Gartenarbeit verrichtet, aber eigentlich IV-Bezügerin ist wegen ihres kaputten Rückens. Da ist der Mann, der Auto fährt, aber eigentlich schwerstbehindert ist. Solche Fälle von Sozialversicherungsbetrug geben immer wieder zu reden. Sozialdetektive sollen die Betrüger stoppen. Für die Überwachung fehlt ihnen aber bisher die gesetzliche Grundlage. Die Politik will nun dieses Gesetz nachliefern. Strittig war bisher, wie weit Sozialdetektive gehen dürfen. Der Ständerat hat jetzt entschieden, die Sozialdetektive sollen möglichst viele Instrumente anwenden dürfen. Was das heißt, weiß Gaudenz Wacker.
In knapp 2000 Fällen wurde letztes Jahr wegen Verdachts auf Versicherungsbetrug bei der IV ermittelt. In 270 Fällen davon waren Sozialdetektive tätig. Die Überwachung trug der Schweiz vor einem Jahr eine Rüge aus Straßburg ein. In der Schweiz fehle eine präzise gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten, befand der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Es brauche also eine Regelung, finden praktisch alle. So hält der Schweizer SVP-Ständerat Alex Kuprecht fest.
Betrüger oder solche, die einen Betrug ins Auge fassen, sollen wissen, dass sie beobachtet und dass sie mit möglichen Beweismitteln zur Verantwortung gezogen werden können.
Nur wie weit sollen Sozialdetektive bei der Überwachung gehen dürfen? Welche Instrumente sollen ihnen bei verdeckten Observationen zur Verfügung stehen? Nur Bildaufzeichnungen oder auch Tonaufzeichnungen? Oder sollen sie zusätzlich auch noch Geräte einsetzen dürfen, die registrieren, wo sich eine Person aufhält oder wo sie herumfährt? Zum Beispiel GPS-Tracker. So will es die Mehrheit der zuständigen Sozialkommission. Der Solothurner CVP-Ständerat Pirmin Bischoff erklärt, gerade GPS-Tracker brauche es, damit man Betrüger findet, und zwar
findet im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann erst eine Bild- und Tonaufzeichnung über körperliche Aktivitäten oder Ähnliches machen, wenn man weiß, wo die Person ist.
Überwachen mit Bild und Ton ja, aber nicht auch noch mit Geräten, die zeigen, wo ein Verdächtiger gerade ist, sagt Bundespräsident Berse. Er hat für die Debatte eigens einen GPS-Tracker in den Ratssaal mitgebracht. Er streckt das etwa faustgroße schwarze Gerät in die Luft und sagt:
Ça, c'est un émetteur GPS que, à l'avenir, tout assureur accident, assurance invalidité, chômage ou prestations complémentaires pourrait coller sur la base d'un soupçon sur la voiture d'un assuré.
Jeder Versicherer könne das Gerät in Zukunft bei verdächtigen Betrügern am Auto montieren, bei Unfallopfern, Arbeitslosen, IV-Bezügerinnen oder bei Personen, die Ergänzungsleistungen beziehen. Bei sehr vielen also. Genehmige kein Richter dieser Überwachungsart, würden verdächtige Versicherungsbetrüger schärfer überwacht als potenzielle Terroristen, sagt SP-Ständerat Hans Stöckli aus dem Kanton Bern.
Dieser Vorschlag, der hier auf dem Tisch liegt, geht wesentlich weiter als die Staatsschutzmaßnahmen. Sie möchten, die Mehrheit möchte, Maßnahmen ergreifen, die weiter gehen als der Bekämpfung des Terrorismus.
Die Waadtländer SP-Ständerätin Geraldine Savary findet,
on tire sur un moineau avec un canon.
Da werde mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ritze das rechtsstaatliche Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Doch der Ständerat entscheidet sich für das volle Programm. Er will Sozialdetektiven das ganze Instrumentarium zur Verfügung stellen, von der Bildaufnahme bis zum GPS-Tracker. In einem Punkt aber baut er eine Hürde ein. Werden Mittel zur Standortbestimmung wie GPS-Tracker eingesetzt, muss dies eine Richterin oder ein Richter genehmigen, so wie beim Nachrichtendienst auch. Die Vorlage geht nun in den Nationalrat.
Das erwartet Sie noch im Rendezvous. Gute Nachricht für depressive Menschen. Der Druck, um jeden Preis eine Stelle zu finden, sinkt. Theresa May hat die Zügel nicht mehr fest in der Hand. Ungemütlich, so an den Brexit-Gipfel nach Brüssel fliegen zu müssen. Und wenn auch in der Schweiz Weihnachtsmärkte beschützt werden müssen.
Es ist schon schade, dass man nicht einmal mehr in Amerika ohne ein solches Typ aufstellen muss. Das macht mir Angst, ja.
Die Reportage kurz vor 1. Depressive Menschen gibt es viele. Und die können also schon arbeiten, wenn sie sich therapieren lassen. Diese Haltung vertrat das Bundesgericht bis jetzt. Es sprach diesen Menschen dann eine IV-Rente zu, wenn Gutachter festgestellt hatten, dass die Kranken nicht geheilt werden können. Jetzt ändert das Bundesgericht seine Praxis um 180 Grad. Sascha Buchbinder.
Im Kern geht es um den Begriff der Therapieresistenz, also die Unmöglichkeit einer Heilung. Das Bundesgericht hatte den Begriff zum Dreh- und Angelpunkt dafür gemacht, ob schwer messbare psychische Leiden, vor allem Depressionen, zu einem Anspruch auf eine IV-Rente führen können. Grob gesagt ging das Gericht davon aus, dass Depressionen sehr verbreitet sind und dass Depressive arbeiten können, wenn sie sich genügend anstrengen und sich therapieren lassen. Erst wenn durch ein Gutachten festgestellt wird, dass die Therapiemöglichkeiten erschöpft sind, sollte eine Rente zugestanden werden. Ein einfaches Vorgehen für die Gerichte, ein untaugliches Vorgehen für die Betroffenen, wie Ärzte meinen. Die verschiedenen Fachgesellschaften für Psychiatrie, Depression und Versicherungspsychiatrie haben kürzlich eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht. Sie sagen, rund 80% der Depressionen seien gut behandelbar, aber rund 20% verliefen chronisch. Trotzdem sei in diesen Fällen auch nach jahrelanger, vergeblicher Behandlung fast immer noch irgendeine neue Therapie denkbar, die man auch noch probieren könnte. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts führe aber dazu, dass Depressive gar keine Chance auf eine IV-Rente hätten. Nun hat das Bundesgericht auf diese Kritik reagiert. Sämtliche auf Sozialversicherungsrecht spezialisierten Richterinnen und Richter haben sich zusammengesetzt und ein neues Vorgehen beschlossen, das der Kritik gerecht wird. Die Bedeutung der Therapieresistenz wird aufgegeben. Die Gerichte müssen künftig bei jedem Einzelfall sorgfältig die Auswirkung der Krankheit auf die Arbeitsfähigkeit prüfen. Erst danach dürfen sie über die Rente entscheiden. Die Betroffenen wiederum sind dazu verpflichtet, sich behandeln zu lassen und sie müssen gegenüber der IV und den Gerichten schlüssig nachweisen, dass sie trotz Therapie nicht in der Lage sind zu arbeiten. Nach einer kürzlich erfolgten Praxisänderung gegenüber Schleudertraumapatienten gibt das Bundesgericht nun auch gegenüber Depressiven seine harte Haltung auf. Auf die IV dürfen dadurch höhere Kosten zukommen. Schon heute wird fast die Hälfte der Renten wegen psychischer Erkrankungen bezahlt.
Sascha Buchbinder. Das Urteil dürfte also nicht nur Folgen haben für die depressiven Menschen, sondern auch für die IV selbst. Dominik Meyer im Bundeshaus. Was ändert sich jetzt bei den IV-Stellen, also dort, wo entschieden wird, Rente ja oder nein?
Der Leiter der Invalidenversicherung sagt, die IV müsse im Prinzip nichts ändern. Man habe vor 2 Jahren bereits die IV-Stellen in den Kantonen angewiesen, auch bei Menschen mit Depressionen, genauso vorzugehen, wie das jetzt heute das Bundesgericht vorgegeben habe. Aber ob die IV-Stellen ihre Praxis tatsächlich rasch umgestellt haben, vor 2 Jahren bereits, daran gibt es Zweifel. Die 2 Bundesgerichtsurteile von heute korrigieren nämlich Rentenentscheide, die die IV nach der angeblichen Praxisänderung gefällt hat. Klar ist heute nur das, die neue Praxis, also IV-Rentenanträge von Leuten mit Depressionen, offener prüfen, das ist jetzt höchstrichterlich vorgegeben. Keine IV-Stelle kann davon abweichen.
Und welche Folgen dürfte diese Diskussion, also genauer diese Praxisänderung, haben auf die politische Diskussion über die IV?
Es ist ja nicht ausgeschlossen, die Fakten sind ja etwas unklar eben über diese Praxisänderung, ob die bereits stattgefunden hat oder nicht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es jetzt mit diesem Bundesgerichtsurteil trotzdem mehr IV-Renten gibt künftig und somit auch mehr Ausgaben für die IV. Und das dürfte die Diskussion über die laufende IV-Revision beeinflussen. Heute sind dort, Stand heute, keine Sparmaßnahmen geplant. Bürgerlichen Politikern im Parlament gefällt das nicht. Sie sehen die Finanzen der IV ohnehin kritischer als der Bundesrat und sagen, wir müssen gewisse Entschädigungen bei den IV-Rentnern kürzen. Schon jetzt ist eine Mehrheit im Nationalrat für solche Sparmaßnahmen möglich und die Praxisänderung von heute und die Unklarheit, führt das trotzdem zu mehr neuen Renten, dürfte den Bürgerlichen als Argument dienen, als zusätzliches Argument zu sparen bei der IV.
Danke für die Einschätzung, Dominik Meyer. Und vom Bundeshaus in Bern zum britischen Parlament.
The eyes to the right, 309. The nose to the left, 305.
309 zu 305. 4 Stimmen Unterschied haben gestern Abend den Ausschlag im britischen Unterhaus gegeben. Denn das Parlament sicherte sich mit dieser Mehrheit von 4 Stimmen ein Mitspracherecht beim Brexit-Abkommen. Gegen den Willen der Regierung. Und so reist Premierministerin Theresa May geschwächt und angeschlagen an den EU-Gipfel nach Brüssel. Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot zur neuen Ausgangslage von Theresa May.
Take back control, der Traum von grenzenloser Souveränität für die britische Insel. Das war einer der wichtigsten und zugkräftigsten Schlachtrufe, der vor 1,5 Jahren zum Brexit führte, zum Sieg im britischen Referendum über den Austritt aus der EU. Souverän ist im britischen Verfassungssystem das Parlament. Gestern Abend hat das Unterhaus die Kontrolle übernommen. Nicht bloß über den Prozess, sondern auch über die Art und Weise des Austritts. Weich, hart, vernünftig oder fanatisch. Letzte Woche war die britische Premierministerin Theresa May von der Republik Irland und von ihren launischen nordirischen Verbündeten im Unterhaus dazu gezwungen worden, ihre Optionen für die künftigen Handelsbeziehungen mit der EU drastisch zu beschränken. Die Regeln für Handel und Wandel werden in 5 Jahren wohl nicht so anders sein als heute. Seit der britischen Neuwahl vom letzten Juni war klar, dass es im Unterhaus keine Mehrheit für den harten Brexit gibt, den Frau May so gerne skizziert. Austritt aus Binnenmarkt und Zollunion, ein Ende der Freizügigkeit und der Unterwerfung unter den Europäischen Gerichtshof. Über 50 Stunden lang hat das Unterhaus in den letzten Wochen über das komplexe Austrittsgesetz debattiert. Es war ein Wunder, dass die Regierung May diesen Prozess bisher ohne Niederlage überlebte. Doch bei der Gretchenfrage strauchelte sie gestern. Die Vereinbarung mit der EU über die Scheidungsmodalitäten muss, vermutlich in etwa einem Jahr, vorgängig vom Parlament geprüft und gebilligt werden. Notfalls muss die Regierung zurück an den Verhandlungstisch. Das Austrittsverfahren wird nun noch komplizierter. Die Gleichung enthält ein paar Unbekannte mehr. Theresa May ist sichtlich überfordert. Die Kontrolle über das Geschehen liegt nicht mehr in ihren Händen, sondern im Parlament und in Brüssel, Dublin und Belfast. Bemerkenswert bleibt die Ungeschicklichkeit der britischen Exekutive. Vor gut 2 Wochen scheiterte Theresa May in Brüssel, weil sie ihre nordirischen Partner nicht konsultiert hatte. Gestern versuchte ihr unerfahrener Fraktionschef, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Anstatt einzulenken, blamierte er seine Chefin. Die konservativen Rebellen haben nun Blut geleckt. Der Damm der Fraktionsdisziplin ist gebrochen. Die Opposition, namentlich Labour, hat erstmals bewiesen, dass sie im Interesse der Sache geschlossen auftreten und ihre Anliegen durchsetzen kann. Take back control hat über Nacht die Bedeutung geändert.
Martin Halliot. Und wie es an diesem Gipfel zu und her gehen wird, weiß unser Gast. Der deutsche Politiker mit britischen Wurzeln ist als Präsident des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament nahe dran an den Brexit-Verhandlungen. Mehr dazu im Tagesgespräch um 13 Uhr. Heute vor genau 150 Jahren wurde Schweizer Geschichte geschrieben. An der Universität Zürich wurde zum ersten Mal einer Frau ein Doktortitel verliehen. Nadezhda Suslova hieß die erste Doktorin an einer Schweizer Universität. Sie arbeitete danach in ihrer Heimat Russland als Ärztin. Frauen an der Universität, was damals eine Besonderheit war, ist 150 Jahre später Alltag. An der Universität Zürich studieren seit einigen Jahren sogar mehr Frauen als Männer. Der Frauenanteil liegt bei 57%. Aber in der Forschung und im akademischen Kader der Schweizer Universitäten sind Frauen viel seltener. Das wollen die Universitäten mit einer Reihe von Förderprogrammen ändern. Frage an Zürich-Korrespondent Christoph Brunner. Was unternimmt da beispielsweise die Uni Zürich?
Es hat da zum Beispiel ein Programm in der medizinischen Fakultät. Filling the Gap heißt es, also die Lücke schließen. Denn es hat zwar genug Frauen, die Medizin studieren würden, aber die wenigsten entscheiden sich dann für die Forschung, für eine akademische Laufbahn. Und dies will das Programm fördern. Angehende Ärztinnen erhalten mit Filling the Gap bezahlte, freie Forschungszeit. Denn diese Forschung, die ist wichtig daneben für ihre universitäre Laufbahn. Ein zweites Beispiel zum 150. Jahrestag von Nadezhda Suslovas Doktortitel lancierte die Universität Zürich diesen Herbst die sogenannte Suslova Postdoc Fellowship. Sie soll Nachwuchsforscherinnen und Forschern beim Wiedereinstieg unterstützen, wenn sie ihre akademische Karriere unterbrechen, um eine Familie zu gründen. Das ist ein großes Thema, deswegen kümmert sich auch der Schweizerische Nationalfonds darum. Er vergibt jedes Jahr einen Preis von 25.000 Franken an Nachwuchsforscherinnen, damit sich diese nicht zwischen Forschung und Familie entscheiden müssen.
Und eine Frau, die den Preis bekommen hat, haben Sie getroffen, die Mathematikerin Mathilde Bouvel. Hören wir uns doch gleich ihre Begegnungen.
Mathilde Bouvel sitzt an diesem Morgen in einer Cafeteria der Universität Zürich. Sie komme oft hierher, wenn sie zum Beispiel etwas lesen müsse für ihre Forschung, sagt die junge Mathematikerin und zweifache Mutter. Familie oder Forschung, diese Frage habe sie sich gar nie gestellt.
Ich habe nie gedacht, ich werde kein Kind haben, weil ich arbeite, oder auch nie gedacht, ich werde der Arbeit aufhören, weil ich jetzt Kinder habe. Ich habe das nie gedacht. Aber ich denke, das ist auch kulturell. In Frankreich ist es viel häufiger, dass die Frauen arbeiten, auch wenn sie Kinder haben. Und ich bin aus Frankreich und das ist für mich normal so.
Die 34-jährige Französin hat im vergangenen Mai ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Sie habe ihren Mutterschaftsurlaub genossen, sagt sie. Aber sie freue sich auch, nun ihre Forschungen weiterführen zu können. Seit Herbst ist Mathilde Bouvel zurück am Institut für Mathematik der Universität Zürich und arbeitet 80%. Weil ihr Mann Vollzeit angestellt ist, ebenfalls an der Universität, werden die Kinder meist extern betreut.
Also die Kinder gehen 4 Tage pro Woche in eine Kita. Ich habe jetzt entschieden, dass ich am Mittwoch mit den Kindern bleibe und ich genieße das auch. Und ja, und jeden Morgen bringt mein Mann die Kinder in der Kita und ich hole sie am Abend. Und ja, das ist sicher ja, viel zu tun, aber ich finde, es bringt ein gutes Gleichgewicht.
Unterstützung erhält die junge Familie durch den Schweizerischen Nationalfonds. Dieser vergibt jedes Jahr den Marie-Heim-Vögtling-Preis, benannt nach der ersten Schweizer Doktorin an der Universität Zürich. Der Preis ist gedacht für Nachwuchsforscherinnen, die ihre Arbeiten unterbrechen müssen, weil sie zum Beispiel eine Familie gründen. Mathilde Bouvel ist die diesjährige Preisträgerin. Und mit dem Preisgeld von 25.000 Franken finanziert sie nun die externe Kinderbetreuung.
Das Preis ist ungefähr, wie viel Geld es braucht für ein Jahr Kinderbetreuung für meine Tochter. Und wir haben entschieden, wir benutzen es so.
Es herrsche ein gutes Arbeitsklima an der Universität Zürich, sagt Mathilde Bouvel, und das helfe ihr. So könne sie zum Beispiel mehrmals täglich in der nahen Kinderkrippe vorbeigehen, um ihr Kind zu stillen. Und Sitzungen nach 18 Uhr gäbe es praktisch nicht mehr, weil diese für Angestellte mit Familie schwierig seien. Es mangle ihr nicht an Unterstützung, sagt Mathilde Bouvel. Sie habe eine ideale Ausgangslage, um ihre Karriere in der Wissenschaft weiterzuführen und trotzdem ein Familienleben zu haben.
Das ist also ein Beispiel, dass Frauen auch mit Familie nicht auf eine wissenschaftliche Karriere verzichten müssen. Die Universitäten sehen ja verschiedene Fördermaßnahmen vor. Christoph Brunner, haben diese Fördermaßnahmen denn auch den gewünschten Erfolg? Also eben, dass sich mehr Frauen für eine wissenschaftliche Karriere entscheiden und später auch wirklich eine Professorenstelle bekommen?
Ja, es tut sich schon was, aber halt nur sehr zögerlich. Es hat jetzt 15 Jahre gedauert, um den Frauenanteil bei den Lehrstühlen der Schweizer Universitäten von 10 auf heute 23% zu steigern. Und das ist sicher ein Erfolg, aber 23%, das ist halt immer noch nicht einmal ein Viertel. Die Professorinnen sind also immer noch stark in der Minderzahl.
Und woran liegt das?
Es gibt Stimmen, die sagen, die männlichen Professoren, die würden sich an ihre Lehrstühle klammern, machen also keinen Platz für Jüngere und für Frauen. Das zeigt vielleicht auch das Beispiel jetzt an der Universität Zürich. Da werden jährlich nur etwa 5-10% der Professuren neu besetzt. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Chancen im Jahr, um den Frauenanteil zu vergrößern. Es ist ein sehr langsamer Prozess.
Was sagen denn eigentlich die Verantwortlichen an den Universitäten und an den Hochschulen?
Sie betonen alle, sie würden daran arbeiten, mit verschiedenen Maßnahmen, damit sich etwas ändert, eben mit Förderprogrammen, mit Projekten. So hat die Universität Zürich zum Beispiel dieses Jahr einen Aktionsplan zur Chancengleichheit verabschiedet. Darin hat es ein Projekt, dass Frauen leichter an externe Forschungsgelder gelangen, denn noch immer hätten es Frauen schwerer, ihre Forschungen zu finanzieren. Ein weiteres Projekt im Aktionsplan zielt auf die Berufungsverfahren für die Besetzung von Professuren. Die Uni Zürich führt da ein Instrument ein, das sicherstellen soll, dass bei den Bewerbungen das Geschlecht keine Rolle spielt, sondern hauptsächlich die akademische Leistung. Ähnliche Projekte gibt es auch bei anderen Universitäten. Zum Beispiel wird darauf geschaut, dass immer auch Frauen in die engere Auswahl kommen. Am erfolgreichsten sind die Maßnahmen übrigens an der Uni Freiburg. Dort sind mittlerweile bereits 28% aller Lehrstühle von Frauen besetzt.
Frauenpower an Schweizer Universitäten, das war Christoph Brunner. Danke. Betonblöcke, mehr Polizeipräsenz, abgesperrte Zufahrtsstraßen. Ein Jahr nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind auch bei vielen Schweizer Weihnachtsmärkten die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. Was halten die weihnachtlich gestimmten Kundinnen und Kunden und Marktfahrer davon? Peter Maurer mit einem Stimmungsbericht vom Weihnachtsmarkt in der Berner Innenstadt.
Nebenan bläst die Heilsarmee, ihr Kinderlein kommt. Und beim Stand mit den Gemüsehobeln schmunzelt der Verkäufer und zeigt auf die 6 riesigen Weihnachtspakete direkt vor ihm auf dem Trottoir.
Gefällt mir, he? Vor allem die Verpackung, super. He? Man sieht es gar nicht, merken bei den Leuten, die längen das Gang an, die meinen, es sei ein Karton oder etwas. Oder? Man sieht ja nicht, was drunter ist.
Unter dem Geschenkpapier mit roter Schleife ist nichts als Beton. Je 2 massive graue Blöcke aufeinander, fast 2000 Kilo schwer.
Und für was sind die gut?
Ja, wegen Attentat.
Zum Schutz der Menschen auf dem Tannenzweig geschmückten Merit. Vorweihnachtsstimmung hinter Betonklötzen. Was geht einem da durch den Kopf?
Terror. Ja. Ja, es ist auch notwendig, ich weiß es nicht. Aber es ist gut, haben wir die eingepackt. Ja, hat ja nichts mit Weihnachten zu tun eigentlich.
Sagt der Marktfahrer inmitten seiner Taschen und Portemonnaies. Seit 30 Jahren ist er unterwegs. Die tonnenschweren Sperren als Bremser fürs Weihnachtsgeschäft?
Nein, nicht da.
Das ist eher das Wetter schuld, wo nicht die Klötze, glaube ich nicht, weil die Leute kommen ja genau gleich.
Die Leute, die Besucher, zum Beispiel 2 rüstige Paare, kommen direkt aus dem Bundeshaus von einem privaten Besuch bei Doris, sagen sie stolz, bekannte Freunde der christlich-demokratischen Noch-Bundespräsidentin Leuthardt. Und jetzt stehen sie da zwischen den betonierten Weihnachtspäckli.
Sie wollen die Leute hier schützen, aber ob es jetzt nötig ist, kann ich jetzt wirklich zu wenig beurteilen. Also, wenn es keine Blöcke hier hat, ja, ich glaube, ich gehe gleich. Ja. Wir sind hier in der Schweiz und ich habe das Gefühl... Nein.
Darf ich uns nicht einschüchtern? Ich meine, es ist passiert draussen, es tut einem leid, auch für die Leute. Aber wir müssen gleich auf dem Boden bleiben und sagen, wir haben nicht Angst, wir wollen es so geniessen. Und wenn es halt einmal passiert, aber für gewisse Leute, die Angst haben, finde ich das sehr gut. Aber sonst will ich frei sein.
Angst, Verunsicherung.
Nein. Ja. Es ist verrückt, wenn man muss die Sachen absperren muss, damit man das Gefühl hat, man sei sicher, wenn man drinnen ist.
Könnte nichts machen. Das macht mir Angst, ja.
Erinnerungen an Berlin werden wach. Weihnachtsmarkt 2016 bei der Gedächtniskirche. Ein Attentäter steuert einen Lastwagen in die Menschenmenge. Tote, Verletzte. Auf dem Berner Weihnachtsmarkt beim Glühweinstand sagt ein deutsches Paar:
Grundsätzlich versuchen wir Menschen immer alles sicher zu machen und zu steuern. Und das werden wir nie wirklich ganz können.
Man sieht, es wird etwas getan. Und man tut alles menschenmöglicher. Und das ist richtig so.
Also wenn wir das wirklich so an uns ranlassen würden, dass wir nichts mehr machen, hätten die Terroristen ja genau das erreicht. Dass wir uns einschränken lassen, dass wir nicht mehr leben. Und das ist das falsche Zeichen.
Vollumfänglichen Schutz gibt es einfach nicht. Aber das hindert uns nicht, hier auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.
Richtig, sagt der 92-jährige hochgewachsene Mann, der mit seiner kleinen Frau und dem Einkaufswaggerli den Berner Weihnachtsmarkt verlässt.
Ich bin gerade abgerufen.
Genau, es ist Helmut Hubacher, der große alte Mann der Schweizer Sozialdemokratie. Die geschenkverpackten Betonquader links und rechts von ihm kümmern ihn nicht.
Ja, das ist Sicherheitsmaßnahmen, die man heute halt muss machen, offenbar. Ich stelle bei mir fest, vielleicht können wir sonst gar nicht schauen. Der Tagesschau ist ja jeden oben irgendetwas Verrücktes. Unglück, Autoexplosion, Bomben und so. Ich stelle bei mir fest, man gewöhnt sich daran. Sonst könntest du, glaube ich, gar nicht mehr aushalten. Also machen wir das.
Die Reportage von Peter Maurer. Eins nach eins. Geht's bald voran mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU oder drohen wieder Rückschläge? Die EU-Regierungschefs bewerten am heutigen Gipfel, ob nach dem ersten Durchbruch die zweite Verhandlungsphase gestartet werden kann. Und wir gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Rebecca Villiger.
Der Ständerat lehnt den Kompromissvorschlag zum Budget der Einigungskonferenz beider Räte ab. Die noch 370 Millionen Franken, die durch das Volksnein zur Altersvorsorge frei wurden, sollen nicht in die AHV fließen, sondern für den Schuldenabbau verwendet werden. Der Ständerat hat entschieden, dass bei der Überwachung von möglichen Sozialhilfebetrügern Bild- und Tonaufnahmegeräte eingesetzt werden können, aber auch weitere technische Hilfsmittel wie etwa GPS-Geräte, die den Standort der Verdächtigen nachweisen können. Das Gesetz geht nun an den Nationalrat. Der Sturm, der in der Nacht und am Morgen über die Schweiz gefegt ist, hat ein Todesopfer gefordert. In Rien bei Basel wurde eine Frau von einem Baum erschlagen. Im Flug-, Bahn- und Schiffsverkehr gab es Behinderungen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.